Vielleicht erinnerst du dich noch, dass der Brief an die Gemeinde in Kolossei eine Verteidigung der Genügsamkeit Jesu Christi ist. Es kamen falsche Lehrer in die Gemeinde und sie versuchten, die Vollkommenheit Christi zu schmälern. Und ihre Taktik, sie war nicht dumm. Sie haben Christus nicht geleugnet, sondern sie haben gesagt, du brauchst Christus und noch etwas Zusätzliches. Du brauchst Christus und menschliche Philosophie. Du benötigst Christus und das Gesetz des Mose. Ja, Christus ist gut, aber zusätzlich musst du noch deinem Leib etwas hinzufügen. Also es knechten, dein Leib knechten. Christus und die heimliche, die geistliche Offenbarung, das sind das wahre Vollkommene, das du brauchst. Auf diese Art und Weise haben die Irrlehrer die Christen Kolossei probiert zu beeinflussen. Und der Brief in die Gemeinde Kolossei hat zwei Höhepunkte. Der erste gleich im ersten Kapitel. Dort lesen wir ab Vers 15, Kolosserbrief Kapitel 1, ab Vers 15, dort schreibt er, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Alles ist für Christus und durch Christus erschaffen worden. Und damit will Paulus nichts anderes sagen, wie in Christus finden wir die Vollkommenheit. Es gibt nichts außerhalb von ihm, nichts, was außerhalb seines Herrschaftsbereichs liegt. Und der zweite Höhepunkt in diesem Brief finden wir in Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Dort lesen wir Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Denn in ihm, und hier ist immer noch die Rede von Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Der Argumentationsverlauf von Paulus in diesem Brief ist folgender. Christus ist vollkommen. Er allein ist ausreichend für deine Rettung. Er ist alles, was du brauchst. Das schreibt uns der Apostel in den beiden ersten Kapiteln. Und daraus entsteht natürlich die Frage, was bedeutet diese Wahrheit für mich als Kind Gottes? Wie kann ich oder muss ich mit dieser Wahrheit in meinem Leben umgehen? Und darauf gibt uns der Apostel die Antwort in den zwei weiteren Kapiteln des Kolosserbriefs. Er beginnt in Kapitel 3, was die Allgenügsamkeit praktisch zu bedeuten hat. Du sollst das Himmlische, das Ewige suchen und dich nicht auf das Irdische, auf das Vergängliche konzentrieren. Du sollst das Sündige, das Böse ablegen und dich in Liebe üben und diese anziehen. Und gegen Ende des dritten Kapitels geht der Apostel Paulus dann auf bestimmte Kategorien ein. Er gibt Anweisungen für die Ehefrauen, für die Ehemänner, für die Kinder, für die Eltern, für die Arbeiter und auch für die Chefs. Jeder Christ, egal in welche Kategorie du hineinfällst, lebt zur Ehre Gottes. Und das sollte deine Aufgabe sein, eben in jedem Bereich deines Lebens sollte es sichtbar sein. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, als wir den Kolosserbrief gemeinsam betrachtet haben. Und heute kommen wir weiter in unsere Predigtreihe über den Kolosserbrief und schauen uns den Abschnitt Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 an. Schlag mit mir zusammen auf Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. In unserer Gemeindebibel. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. damit ich es offenbart mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Bei der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir meine Gedanken gemacht. Was geht es eigentlich in diesem Abschnitt? Wollte der Apostel Paulus über das Gebet etwas uns verraten? Oder ist es vielleicht immer noch das gleiche Thema ab Kapitel 3? Ja, das Thema, dass die Vollkommenheit oder die Wahrheit über die Vollkommenheit Christi sich in dem praktischen Leben eines Christen auswirkt. Und ich denke, wir können dankbar sein, dankbar für die Möglichkeit, die wir haben, bibeltreue Literatur zu lesen, zu kaufen im Internet und auch Predigten über das Wort Gottes zu erfahren. Und viele Ausleger beziehen sich bei diesem Abschnitt, wenn sie den Kontext betrachten, immer noch auf den Punkt, dass Paulus darüber spricht, wie sich die Wahrheit über die Vollkommenheit oder über das vollkommene Werk Jesu Christi im Praktischen auswirkt. Er geht speziell hier in diesen Versen auf die Sprache eines Christen ein. Der Schwerpunkt liegt also hier nicht unbedingt auf dem Gebet, den widmet er sich nur dem ersten Vers und beim zweiten, also er widmet sich dem zweiten Predigtvers drauf und im dritten Vers bittet er auch nochmal um das Gebet. Doch der Kontext oder Schwerpunkt dieser Verse liegen auf die Sprache eines Christen. Und deswegen habe ich mein Predigtthema Der Christ und die Auswirkungen des Evangeliums auf seine Sprache genannt. Der Christ und die Auswirkungen des Evangeliums auf seine Sprache. Wenn wir uns die Verse genau betrachten, dann finden wir da zwei Punkte. In Vers 2 im Kolosserbrief Kapitel 4, dort redet er darüber, wie wir zu Gott reden. Das ist auch mein erster Punkt. Wie rede ich zu Gott? Vers 2. Und der zweite Punkt, den wir später betrachten, wie rede ich über Gott? Wenn wir Kinder Gottes werden, dann sollten wir uns auch so verhalten. Unsere Sprache sollte zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist ähnlich wie einen Akzent haben. Wenn du zum Beispiel in die Schweiz fährst und du triffst dort einen Schweizer und du redest mit ihm, dann merkst du, dass es ein Schweizer ist. Und wenn du dann in die Schweiz umziehst und dort länger wohnst, dann verändert sich auch deine Aussprache. Selbst in Deutschland sehen wir das schon. Wenn wir nach Sachsen fahren, dann reden dort die Leute sächsisch oder wie man es auch ausspricht. Und bei uns hört man das Schwäbische öfters. Und so können wir, wenn wir das verstehen und wissen, woher es kommt, die Menschen einigermaßen zuordnen, woher sie kommen, wo sie groß geworden sind. Das ist der Punkt, den auch der Apostel Paulus machen will. Wenn du ein Christ wirst, dann fängst du an, wie ein Christ zu handeln. Deine Sprache verändert sich. Deine Rede. Du verlierst und legst Dinge ab, die zu dieser Welt gehören, und bekommst und wirst immer mehr in das Bild Christi umgestaltet. Und dadurch kann man es an dir sehen und auch an dir hören. Christus ist genügsam, um dich von der Herrschaft der Finsternis zu erlösen in sein Reich. Du bist nun als Kind Gottes in einer neuen Familie. Du hast eine neue soziale Umgebung. Und dadurch veränderst du auch dein soziales Verhalten. Du wirst Gott wohlgefälliger, angenehmer. In Vers 2 beginnt der Apostel Paulus mit der ersten Veränderung. Der Christ fängt an, mit Gott zu reden. Und zwar durch das Gebet. Der erste Punkt, wie rede ich zu Gott? Lass uns nochmal den Vers 2 anschauen. Gemeinsam lesen. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. G.L. Moody war einmal in Schottland und dort besuchte er eine Schule. Er stellte eine Frage an die Schüler und war erstaunt über ihre Reaktion, über die Reaktion der Schüler. Er fragte, was ist das Gebet? Und alle Kinder streckten sofort ihre Hand. Er nahm dann ein Kind und ließ darauf antworten. Und dieses Kind stand auf und antwortete, das Gebet ist eine Darbringung unserer Begehren an Gott für Dinge, die seinem Willen entsprechen. Im Namen Christi, mit Bekenntnis unter Sünde und dankbarem Anerkennen seiner Barmherzigkeit. Das ist die Antwort auf die Frage 98 aus dem kleinen Westminster Bekenntnis. Darauf sprach Moody, sei dankbar, Kind, dass du in Schottland geboren bist. Das Gebet ist die Darbringung unserer Begehren an Gott für Dinge, die seinem Willen entsprechen. Im Namen Christi, mit Bekenntnis unserer Sünde und dankbarem Anerkennen seiner Barmherzigkeit. Doch der Apostel schreibt nicht einfach nur, dass wir beten sollen, sondern er gibt uns in Vers 2 noch mehr Informationen. Sei ausdauernd im Gebet oder seid ausdauernd im Gebet. Und dieses Ausdauern bedeutet nicht, dass wir den ganzen Tag nur noch rumlaufen und beten sollen. Es deutet auf die Hingabe zum Gebet hin, die dein ganzes Leben beeinflusst. Es ist die gleiche Hingabe, die ein Ehemann seiner Ehefrau gegenüber hat oder die Ehefrau seinem Ehemann. Hinter dem Ausdruck sei ausdauernd ist das Bild, dass du einer Sache ganz hingegeben bist. Es zeigt eine starke Verbindung zu etwas oder zu jemandem hin. Es bedeutet, dass du deine ganze Zeit, deine ganze Kraft, deine Ressourcen, die du hast, dafür opferst. Wenn man an einer Sache hängt oder an einer Person hängt, dann stellt man fest, dass man ihr gegenüber sich ganz opfert. Ja, man ist leidenschaftlich, man ist fürsorglich, man ist engagiert, man ist besorgt, man ist treu und standhaft. Das ist die Beschreibung für ausdauernd im Gebet zu sein. Wenn du ausdauernd bist, dann bist du nicht untreu, nicht unbeständig, nicht gleichgültig oder unentschlossen. Aus diesem Vers 2 im Kolosserbrief entsteht natürlich für jeden Christen die Frage, ist es das, was ich mache? Bete ich ausdauernd zu Gott? Entspricht dieser Beschreibung über die Ausdauer auch der von mir? Reden wir ausdauernd im Gebet zu Gott? Das Wort ausdauernd wird auch anders benutzt, und zwar regelmäßig, beharrlich oder auch mutig und aufdringlich. Wir finden zum Beispiel im Buch Nehemia ein ausdauerndes Gebet. Im ersten Kapitel finden wir ein beharrliches Gebet. Dort steht nämlich, dass Nehemia von seinem Bruder erfährt über den Zustand der Juden und über Jerusalem. Und als er erfährt, wie es um sie steht, lesen wir in Vers 4 bis 6, Nehemia 1, Vers 4 bis 6 möchte ich uns vorlesen. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch dein Ohr aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels. Aber auch das Neue Testament gibt uns ein gutes Beispiel für beharrliches, aber auch aufdringliches und mutiges Gebet. Jesus erzählt uns ein Gleichnis in Lukas Kapitel 18, Vers 1 bis 8 von dem ungerechten Richter. Dort setzt er das Gebet gleich. dieser Geschichte. In diesem Gleichnis finden wir eine Witwe, die genau das macht. Sie kommt ausdauernd, flehend, mutig vor dem Richter und bittet ihn darum, dass er ihr Recht verschaffe. Das ist das Bild eines Christen, der betet. Und das möchte auch Paulus heute uns sagen, ausdauernd zu beten. Doch er nennt uns einen weiteren Punkt, wachsam zu sein. John MacArthur sagt dazu, weil wir Christen aus der Herrschaft der Finsternis losgekauft sind und nun in der Herrschaft des Lichts leben, sollten wir geistlich nicht schlafen, sondern wachsam sein. Wir müssen wachsam sein in allen Dingen, aber auch dankbar für alle Dinge. Und das ist der letzte kleine Punkt sozusagen aus dem Vers 2, die Dankbarkeit. Und der Apostel Paulus nennt sich hier selbst als Beispiel. Er schreibt diesen Brief aus seiner Gefangenschaft heraus und sagt, Christen, seid dankbar, auch in euren Gebeten. Wir sehen die Auswirkungen der Lehre über die Vollkommenheit Christi im Leben von Paulus. In jedem seiner Briefe betete Paulus für die Empfänger. Er ist wachsam, er ist dankbar, trotz seiner schwierigen Situation. Und das ist der erste Punkt zu unserem Predigttext. Unsere Rede verändert sich durch das Evangelium, indem wir mit Gott reden und das im Gebet. Der zweite Punkt ist, wie rede ich über Gott? Und auch da wirkt sich das Evangelium aus. Lass uns da die Verse 3 bis 6 nochmal gemeinsam lesen, Kolosserbrief, Kapitel 4, Verse 3 bis 6. Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. In den Versen 3 und 4 finden wir zweimal das Wort sprechen. Paulus will das Geheimnis des Christus aussprechen und in Vers 4, er will darüber reden. Doch auch Paulus gibt uns noch mehr Informationen. Und zwar sagt er, dass er wegen dem Geheimnis des Christus gefesselt ist. Damit wir das vielleicht ganz verstehen, möchte ich dir einfach ein bisschen Hintergrundwissen geben. Und das machen wir aus der Apostelgeschichte, wo sich Paulus gerade befindet, als er den Kolosserbrief schreibt. Wenn wir uns die Apostelgeschichte kurz anschauen, und wir beginnen jetzt ab Kapitel 21, ab Vers 27 zum Beispiel, dann sehen wir, dass die Gefangenschaft von Paulus da beginnt. Ja, in Kapitel 21, Vers 27, da sehen wir, dass die Juden Paulus ergreifen und sie wollen ihn töten lassen. Ja, oder sie wollen ihn töten. Und in Vers 31 im selben Kapitel, dort sehen wir, dass die Hauptleute Paulus wegnehmen, damit sie nicht töten können. Ab dem 22. Kapitel gibt Paulus seine Verteidigungsrede vor der ganzen Menschenmenge. Doch sie wollen es nicht hören, sie wollen ihn immer noch tot sehen. Schließlich wurde Paulus aus Jerusalem herausgeführt, weil es einen Mordplan gegen ihn gab. Menschen haben ein Versprechen gemacht, dass sie ihn töten wollen. Und so kam Paulus nach Caesarea und blieb hier eine Weile. Er hielt eine große Rede und verteidigte sich vor Felix, vor Festus und vor dem König Agrippa. Danach wurde er nach Rom gebracht. Auf der Reise nach Rom erlitt die ganze Mannschaft Schiffbruch. Das lesen wir in Kapitel 27 in der Apostelgeschichte. Und im 28. Kapitel kommt Paulus endlich nach Rom. Man erlaubte Paulus, in einer Mietwohnung zu leben. Und Vers 30 im 28. Kapitel sagt uns das. Paulus hat auch noch in Rom die Möglichkeit oder einige Möglichkeiten, das Evangelium zu predigen. Er redet von Gott und seinem Erlösungswerk und das 2 Jahre lang in Rom. Und in dieser Zeit hat er den Kolosserbrief geschrieben. Aber auch der Philipperbrief ist aus dieser Gefangenschaft entstanden. Wir lesen oder kriegen einen Hinweis darauf in Philipper 1, Vers 13, dass er in seiner Gefangenschaft ist. Und weiter, wenn wir den Philipperbrief auch anschauen, dann finden wir folgenden Hinweis. Im Kapitel 4, Vers 22 im Philipperbrief, dort steht, dass die Heiligen in Rom die Philipper grüßen. Es sind die Heiligen aus dem Haus des Kaisers. Und aus diesem Vers können wir schließen, dass das Wirken von Paulus auf die Menschen sich auch ausgestreckt hat, auf die Menschen im Haus des Kaisers, dass auch dort die Botschaft hingekommen ist. Paulus, seine Gefangenschaft beginnt in der Apostelgeschichte 21. Und dann kommt seine große Verteidigungsrede in Kapitel 22. In Kapitel 24 stand er vor Felix und gab auch dort wieder eine tolle Botschaft zum Felix. Apostel 26 lesen wir, dass er vor dem König Agrippa stand und auch hier gab Paulus eine wunderbare Botschaft über die Wahrheit des Evangeliums, einschließlich seiner Rettung durch Gott. In Apostelgeschichte 28, als er nach Rom kommt, immer noch gefangen, hat er auch hier als Gefangener die Möglichkeit, über Gott zu reden, mit Menschen zu reden, über ihre Sünde, damit sie überführt werden von Gott und errettet werden. Und wenn wir das betrachten, dann merken wir, dass der Apostel Paulus nie negativ eingestellt war. Er hatte nie negative Gedanken über seine schwierige Situation. Alles, was er im Blick hatte, waren Gelegenheiten, die Gott ihm gegeben hat, über sein Wort zu reden. Er legte Zeugnis ab von Menschen über Gottes Wirken. Und die einzigste Zeit, in der die Stimme von Paulus ruhig war, war sein Tod. Was ist das für eine großartige Lektion, die Paulus uns hier gibt? Es gibt keine negativen Umstände für uns Christen. Es gibt nur einzigartige Möglichkeiten, für Gott Zeugnis zu geben. In unserer Schwachheit wollen wir immer so schnell wie möglich da raus. Wir wollen raus aus den Schwierigkeiten, die wir haben. Hast du dir vielleicht schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Gott dich vielleicht genau da haben will, damit du in dieser Situation für ihn ein einzigartiges Zeugnis bist? Vielleicht nutzt Gott deine Krankheit, deine finanzielle Situation, deine Schwierigkeit auf der Arbeit, deine ungehorsamen Kinder, deine ungläubige Familie, um dich als Zeugen für sein Werk zu gebrauchen. Genau diese Sicht hatte der Apostel Paulus. Überall, wo er war, waren nicht Schwierigkeiten, es war für ihn eine Kanzel. Doch wir lassen uns als Christen immer eine Ausrede einfallen. Ja, ich hätte gern irgendwie Zeugnis für Gott abgegeben, aber die Umstände, die haben es mir irgendwie nicht erlaubt. Die haben schnell das Thema gewechselt, oder? Wenn wir genau auf die Umstände von Paulus in Rom schauen, so waren auch dort seine Umstände nicht besser. Es lebten damals, so haben es einige Geschichtsschreiber aufgeschrieben, ca. 2 Millionen Menschen in Rom. Davon waren ca. ein bisschen mehr als die Hälfte Sklaven. Die andere Hälfte waren ungefähr 700 Senatoren, 10.000 Adlige, 15.000 Soldaten und der Rest waren alles arme Römer, die auf der Straße lebten, weil sie kein Geld hatten für ein Haus. Und obwohl Paulus nur ein Gefangener war, gefangen in einem Mietshaus, eingesperrt, hat das niemals seiner Verkündigung geschadet oder behindert. Er hat es niemals als Ausrede genommen, dass er deswegen keine Briefe schreiben kann, für Gott nicht predigen kann. In dieser Gefangenschaft hat er den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Philemonbrief und auch den Kolosserbrief geschrieben. Es war für Paulus eine produktive Zeit im Werk Gottes. die Bitte von Paulus an die Kolosser ist, dass sie für ihn beten sollen, dass er noch mehr Möglichkeiten bekommt, um für Gott zu wirken. Er bittet nicht dafür, dass seine Bedürfnisse gestillt werden. Er bittet, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Er bittet für mehr Möglichkeiten, um über das Werk Gottes zu reden. Es ist ein tiefer und brennendes, es ist ein tiefes und brennendes Verlangen im Apostel Paulus zu sehen, der Wunsch, dass das Werk Christi sich ausbreitet, dass es verkündigt wird. Und so ist die Sprache eines Christen zu Gott das Gebet und die Sprache eines Christen über Gott die Verkündigung, die Verbreitung des Evangeliums. Es ist natürlich ein schöner Wunsch, in der Gemeinde einen Evangelisten zu haben, der es sich als Aufgabe nimmt, regelmäßig in die Stadt hinauszugehen, um das Wort zu verkündigen, unter den Nachbarn, die die Gemeinde umgeben, das Wort zu predigen. Dafür können wir alle Zeit beten. Doch lasst uns dafür beten, dass jeder von uns ein Zeugnis geben kann für Gott und sein Werk. Genau da, wo er sich befindet. In der Schule, unter seinen Mitschülern, unter den Arbeitskollegen, unter den Nachbarn und auch unter seiner Familie. Und vielleicht denkst du dir, dass ich es mir ganz schön einfach mache oder dass ich es mir leicht von hier vorne vorstelle, darüber zu reden. Hey, ich weiß ja nichts von deinen inneren Kämpfen, die du hast, mit Menschen zu reden. Und ich möchte dich nur an Mose erinnern. Mose, als Gott ihm den Auftrag gegeben hat, nach Ägypten zu gehen, um dort für Gott vor dem Pharao zu reden, dann sagte Mose in 2. Mose 4, Verse 10 bis 11, ich möchte sie euch vorlesen, 2. Mose, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11, hier sagt Mose: Ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und hör jetzt aufmerksam zu, Vers 11. Da antwortete ihm Gott, da sprach der Herr zu ihm: Wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Doch das ist nicht die einzige Bibelstelle, die wir haben. Auch Jeremia hatte damit zu kämpfen. Er hatte genau das gleiche Problem wie Mose. Wir lesen das in Jeremia Kapitel 1. Wenn wir dort die Verse 6 bis 9 anschauen, dann finden wir, dass auch hier Jeremia zu Gott kommt. Er sagt in Vers 6, Jeremia 1, Vers 6, Ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Vers 7, aber der Herr sprach zu ihm: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Vers 9, und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das eine, was der Apostel Paulus in diesen Versen 3 bis 6 meint, ist natürlich die direkte Verkündigung. Also durch die Sprache direkt das Evangelium zu verbreiten. Doch der Punkt hört nicht nur bei der Sprache, beim Reden auf, sondern er beinhaltet auch das Verhalten. Vers 5 sagt, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Aussage, oder haben es vielleicht auch schon mal benutzt. Du sagst das eine, aber mit deinem Leben zeigst du was anderes oder das Gegenteil. Und an dieser Aussage können wir natürlich sehen, dass der Wandel auch eine Art Sprache ist, die von Menschen gesehen werden. Und es ist auch nicht anders bei uns, wenn wir ehrlich sind. Wir beobachten Menschen, wir schauen sie an, wir achten darauf, wie sie handeln. Handeln in verschiedenen Umständen, in schwierigen Situationen. Es gibt welche, die, wenn man mit ihnen zum Beispiel über die Kinder spricht, auf dem Kinderspielplatz, dann reden sie über ihre Kinder, als seien sie die Besten und Schönsten und sie lieben sie am meisten. Wenn man sie von weiter her betrachtet, dann reizen die Eltern die Kinder nur zum Zorn, sie ehren sie, oder die Kinder ehren die Eltern zum Beispiel nicht. Jeder von uns muss verstehen, dass sein Wandel auch eine Sprache ist, die gesehen wird. Und dein Wandel, also deine Taten sollen in Weisheit erfolgen. Und zwar denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Und damit bezieht sich der Apostel Paulus auf die Nichtchristen. Dein Wandel soll in Weisheit sein. Was ist die Weisheit, von der Paulus hier spricht? Weisheit ist die Fähigkeit, die Umstände richtig zu beurteilen und christliche Entscheidungen zu treffen. Also dein Wandel soll christlich sein, er soll durchdacht sein, er soll beständig sein nach dem oder auf der Grundlage des Wortes Gottes. Die Weisheit, christliche Entscheidungen zu treffen in jeder Lebenslage. Diese Weisheit, die bekommen wir nur aus der Bibel, indem wir darüber nachdenken, darin studieren und forschen. Wir können als Christen nicht dumm in der Welt rumlaufen. Ja, wenn wir das tun würden, dann würde uns keiner ernst nehmen. Keiner würde uns zuhören. Keiner würde darauf achten, was wir überhaupt sagen. Und ich denke, dass das auch ein gutes Zeugnis wäre für das Evangelium von Christus. Wir müssen in Weisheit wandeln, das heißt nach dem Wort Gottes handeln. Um in Weisheit zu wandeln, müssen wir natürlich im Wort Gottes vertraut sein. Wir müssen da zu Hause sein, jeden Tag damit umgeben sein. Ein Christ, der in Weisheit wandelt, lebt nach dem Wort Gottes, handelt nach dem Wort Gottes und redet über das Wort Gottes. Der Apostel oder Jakobus in seinem Brief, er stellt uns die Frage, wer ist weise und klug unter euch? Und gibt darauf die Antwort. In Jakobus 3, Vers 13, dort sagt er, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die Bibel gibt uns noch weitere Punkte, wie wir in der Weisheit wachsen können. Ja, ich habe nur viermal genommen, und zwar Anbetung. Ja, wenn wir anfangen, Gott anzubeten, dann wächst unsere Erkenntnis von Gott. Wir wachsen in der Ehrfurcht vor Gott. Und die Sprüche sagt uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder eine andere Übersetzung, der Anfang der Weisheit. Das ist ein Punkt, wie wir darin wachsen können. Oder das Gebet. Jakobus sagt uns in seinem Brief, Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Wenn dir die Weisheit fehlt, komm im Gebet zu Gott und bitte um Weisheit. Dritter Punkt, um in Weisheit zu wachsen, ist studieren. Und zwar das Wort Gottes zu studieren. Paulus sagt zum Beispiel im gleichen Brief, im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3, dass in Christus die Schätze der Weisheit sind. Ja. Wenn du nun Christus in seinem Wort erforscht, es studierst, dann bekommst du auch diese Schätze der Weisheit. Und der vierte Punkt, Unterweisung, also Bibelstudium, Bibelunterricht oder aber auch die Predigt. Durch das Bibelstudium in der Gemeinde oder auch privat, durch die Predigten, die du dir anhörst, die wir hier vorne predigen, lehren wir die Menschen, damit sie in ihrer Weisheit wachsen. Nichts anderes sagt auch Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, also Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen Christus Jesus darzustellen. Heute ist es eigentlich nicht mehr wichtig, wie man als Christ wandelt. Es reicht ein kleiner Fischstick auf dem Auto, oder eine Kette mit deinem Kreuz dran, und dann sieht jeder, dass du ein Christ bist. Doch die Kolosser hatten keinen Fischaufkleber. Ja, wie kann es sein? Sie hatten keinen Fischaufkleber, wie haben die Menschen überhaupt erkannt, dass sie Christen sind? Durch ihr Wandel war es sichtbar, dass sie Christen sind. Ja, die Menschen haben an ihrem Wandel es gesehen. Und der christliche Wandel bezieht sich nicht nur auf das Verhalten in der Gemeinde, in der Kirche, sondern auch auf die Menschen, die außerhalb sind. Weiter schreibt uns der Apostel in Vers 5 unseres Predigtextes: Kauft die Zeit aus. Und hier bezieht er, oder hier benutzt er das griechische Wort nicht für Zeit als Uhrzeit, sondern für Gelegenheit. Ja? Kauft die Gelegenheiten aus. Die neue Genfer Übersetzung trifft hier den Punkt ganz gut. Sie sagt uns in Vers 5: Wenn sie euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Nutzt die Gelegenheiten, mit Menschen über Gott zu reden. Die Zeit ist kurz und wir sehen das immer wieder. Menschen sterben. Ja, sie sterben sogar sehr jung. Lasst uns deswegen die Möglichkeit, die wir haben, den Einfluss, den wir haben, und unseren Mitmenschen nutzen, um über das Evangelium zu reden. Doch wir sollen nicht einfach nur über Gott reden, sondern wenn wir reden, dann sollen unsere Worte allezeit in Gnade und mit Salz gewürzt sein. Das ist der Vers 6 aus dem Kolosserbrief. Immer, wenn du redest, und hier bezieht sich der Apostel Paulus nicht nur auf das Evangelium, auf die Verkündigung des Evangeliums, sondern immer, wenn du redest, wenn du deinen Mund aufmachst, dann soll deine Sprache allezeit in Gnade und mit Salz gewürzt sein. Ich denke, wir finden keinen besseren Lehrer, kein besseres Beispiel als Jesus selbst in der Bibel. Aber wenn wir anfangen bei Matthäus, Kapitel 5, Vers 2, die Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5, Vers 2, dort lesen wir, dass Jesus seinen Mund auftat und er lehrte seine Jünger. Seine Worte waren voll von Lehre, voll von Weisheit, voll von Anwendungen über die Wahrheit Gottes für das alltägliche Leben. In Lukas 4, Vers 22 finden wir folgende Geschichte. Jesus ist in der Synagoge von Nazareth. Und hier lesen wir: Und alle, die Jesus umgaben, und alle gaben Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Das Reden mit Gnade fällt den Leuten auf. Die Menschen, die dich umgeben, werden feststellen, dass du anders redest als sie, dass deine Sprache eine andere ist. Wir finden noch weitere Bibelstellen, wo die Menschen probiert haben, Jesus an seinen Worten festzunageln, ja, irgendwas darin zu finden, was falsch war. Doch wir wissen aus der ganzen Bibel, dass sie niemals nur ein kleines Wort oder eine Aussage gefunden haben, die sie benutzen hätten können, um Jesus anzuklagen. Seine Rede, seine Sprache, jedes Wort war frei von der Anklage. Und ich möchte dir hier einfach empfehlen, dass du dir Zeit nimmst, ein kleines Studium darüber machst, über alle Bibelstellen, die darüber sprechen, wie die Rede von Jesus war. Es waren nur zwei, die ich erwähnt habe, es gibt weitaus mehr. Als Christen, als Kinder Gottes, nehmen wir uns Jesus als Vorbild und unsere Sprache muss voll von Gnade sein. Niemals sollten sich in unseren Worten betrügerische Worte wiederfinden. Lügen, Zerstörung, Geschwätz, falsche Lehre, Prahlerei, Hass, Fluchen, Gerüchte, Eitelkeit oder unanständiges Reden. Wir können als Christen nicht immer über die Gnade sprechen. Aber wir sollten als Christen immer in Gnade sprechen. Wenn du also gerade in einer stressigen Situation bist, dann musst du den Menschen, die auf eine Frage, auf eine Antwort von dir warten, nicht mit Zorn antworten. wenn du in einer schwierigen Lage bist, du trauerst oder dich etwas bedrückt, dann solltest du immer daran denken, Gnade mit Menschen zu sprechen, niemals sie anzulügen, sondern die Wahrheit zu sagen, auch wenn du dich dadurch selber belastest. Immer und überall über die Wahrheit zu reden. Ja. Und das solltest du überall tun, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Kollegen, mit deinem Chef und auch mit deinen Freunden. Da gibt es keine Ausnahme. In Gnade zu sprechen bedeutet, über das Geistliche zu reden, wenn wir die Möglichkeit haben. Über das Angenehme zu reden, also was vor Gott angenehm ist. Über das Gesunde, über das Gute, über sinnvolle Dinge zu reden. Nicht bitter, abstoßend, rachsüchtig, sarkastisch, wütend zu reden. Oder sonst in irgendeiner Art und Weise, die da jetzt hier reinpasst. Voller Gnade und mit Salz gewürzt soll deine Rede sein. Und das Salz wurde für verschiedene Aufgaben benutzt. Ja, um natürlich eine Speise einen gewissen Geschmack zu verleihen oder aber auch um Speisen länger haltbar zu machen. Und deine Rede soll zum einen die richtige Würze sein und zum anderen soll natürlich deine Rede in der verderbten Welt das Gute hervorbringen. Deine Rede soll wahr und auch zur richtigen Zeit gesprochen sein. Die Wahrheit über Christus, über sein Evangelium, dass er vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist, dass er sein Leben hingegeben hat für Sünder, das wirkt sich in deinem Leben aus. Und ich denke, wir alle haben das gleiche Problem. Wir leben noch in unserem Fleisch und wir haben noch Überbleibsel der Sünde. Ja, wir sündigen noch, wir sind nicht vollkommen. Und das wirkt sich natürlich auch in unserer Rede aus. Doch Gott lässt uns mit diesem Problem nicht allein. Er schenkt uns Gnade in der Heiligung. Er befähigt uns, in der Gnade zu wachsen. Er schenkt uns den Wunsch, Christusähnlicher zu werden. Er wirkt das Werk, das er durch seine Gnade in uns angefangen hat. Er führt es zu Ende. Er gibt uns die Kraft, die sündigen Dinge abzulegen. Er gibt uns Gnade, die Sünde in uns zu sehen und dafür Buße zu tun. Und dafür können wir dankbar sein. Aber auch durch sein Wort schenkt uns Gott die Gnade. Aufforderungen wie diese hier, dass wir ausdauernd im Gebet sein sollen, dass wir in Weisheit wandeln sollen, das ist die Gnade Gottes. Denn dadurch gibt er uns die Möglichkeit, uns zu prüfen mit seinem Wort, die Sünde zu erkennen und Buße dafür zu tun und voller Hoffnung auf Christus zu blicken, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und so ändert die Kraft des Evangeliums in uns als Christen unsere Rede. Ich möchte, bevor wir kurz dann danach denken, was wir gehört haben, mit Kolosser 1, Vers 9 bis 12 schließen. Kolosser 1, Vers 9 bis 12. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Kenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht.